herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen Sonntagabend und ganz herzlich willkommen bei Das. Natürlich sind wir wie immer live aus Norddeutschland. Sie hat nahezu überall auf der Welt die Carmen gesungen. In der Met von New York, in der Meile in der Scala, hat sich aus Lettland hoch an die internationale Spitze gesungen, verbunden mit viel Arbeit und Entbehrungen. Mit ihrem neuen Album, wie sie uns den Zauber des Innehaltens in den Abendstunden näher bringen. Mezzosopranistin Elena Garancia, herzlich willkommen auf dem Roten Sofa.
Dankeschön, hallo.
Wenn wir gleich über Abendstunden uns unterhalten, da frage ich mich, eine Frau, die mit klassischer Musik zu tun hat, beruflich auf den Opernbühnen dieser Welt steht, mit was für Musik starten Sie in den Tag?
Mit Vögeln. Ich bin eine komplette Lerche. Also vollkommen ungeeignet für diesen Beruf, der eher abends anfängt. Und so wie in Italien zum Beispiel, in Arena di Verona oder in manchen anderen Theatern, erstmals um halb Mitternacht, Mitternacht muss man eine Sterbearie singen. Ich bin schon längst eingeschlafen innerlich. Also ich bin ein kompletter Morgenmensch, stehe ich auf und genieße, wo man noch eigentlich gar nichts hört, nur die Natur. Weg so langsam, langsam auf. Also das für mich sind die Zauberstunden.
Haben Sie denn morgens auch ein bisschen Ruhe? Weil also wenn
alle
ich jetzt
schlafen.
Ganz... Es schlafen nämlich alle. Okay. Ich weiß, Ihr Mann zum Beispiel ist Langschläfer, ne?
Ja, der ist eine Eule. Also ich und meine jüngste Tochter, wir sind die Lerchen und meine älteste Tochter und mein Mann sind die Eulen. Also ich bin die Erste. Und dann mache ich Frühstück und genieße meinen Tee oder Kaffee, je nachdem. Und so langsam, langsam kriechen sie so alle raus und dann geht der Tag. Dafür aber, ich sag's immer meinem Mann, so gegen 9 Uhr will ich keine Gespräche mir geführt abends, also dann ganz langsam den Tag ausklingen und eher so 9:30 ins Bett, schön was lesen und dann 10:30, 11 einschlafen, das sind dann meine besten Stunden.
Machen Sie denn während des Tages auch ab und zu mal ein Radiogerät an?
Also durch den Mädels natürlich haben wir jetzt verfolgen müssen die Hitparaden und Popparaden, was alles so gibt. Aber ich bin ein Catnapper, wie man so sagt. Ja, also meine beste Zeit zum kleinen Nickerchen, so zwischen 8 und 12 Minuten, die schaffe ich dann so um 3 Uhr nachmittags, so ganz kurz. Und dann muss
also
alles,
wenn die Hitparade läuft, dann können Sie schnell so einen kleinen Nap machen, so eine kleine Schläfchen.
Also
kleine
so ungefähr, wenn ich sage, also jetzt, Moment, und so in 10 Minuten bin ich dann wieder zurück und dass der Computer ist runtergefahren, wieder hochgefahren. Also so kann ich.
So, ja. Wir freuen uns, dass Sie unser Gast sind heute Abend. Bei uns heute Abend zu Gast auf dem roten Sofa. Opernsängerin und noch so viel mehr. Elena Garancia, nochmal ganz herzliches Willkommen. Bevor wir beide uns ausführlich unterhalten können, gibt es ein paar ihrer großartigen Karrierestationen von Laura Neumeister.
Wenn sie die Bühne betritt, liegt Magie in der Luft. Sie ist eine der prägendsten Stimmen unserer Zeit. Seit 25 Jahren verzaubert die lettische Star-Mezzosopranistin ihr Publikum. Ob Dalila oder Carmen, sie tritt in den renommiertesten Opern und Konzertsälen der Welt auf. 4-mal gewinnt sie den Echo Classic. Auch ihre eigene Konzertreihe ein großer Erfolg. Ihre Karriere einzigartig. Weltstar Elena Garancia.
Wunderschöne Aufnahmen, was für eine wunderschöne Stimme auch. Sagen Sie, was mir den ganzen Tag durch den Kopf geht, wie sehr benutzen Sie oder betrachten Sie Ihre Stimme auch als eine Art Instrument?
Ja, also mein Instrument ist nicht nur die Stimme, sondern mein ganzer Körper. Die 2 Stimmbänder, die ich nicht anfassen kann, von deren Existenz ich nur erahnen kann. Also eine von den Instrumenten, die tatsächlich hauptsächlich durch das innerliche Gefühl und Fantasie geführt wird, steht eben da, wo ich es nicht anfassen kann. Und wenn mir körperlich nicht gut geht, geht auch der Stimme nicht gut. Das hängt natürlich von vielen Aspekten, die ich selber nicht beeinflussen kann, ob es kalt, trocken, warm, staubig ist, ob man jetzt was schlecht gegessen hat, der Reflux oder was auch immer. Ja. Aber mit der Zeit natürlich arbeitet man sehr viel an Technik, sodass man genau in diesen etwas dunkleren Tagen auf Professionalität verlassen kann. Und mit der Zeit habe ich auch weniger irgendwie diesen innerlichen Krampf, den ich hatte mal, wenn ich auf die Bühne gehe, weil man kann sich auf eine gewisse Sicherheit verlassen. Aber natürlich, also ja, meine Beine, meine Hände, mein Körper, alles, wenn schon richtig gut geht, alles vibriert dann zusammen mit der Stimme.
Also Krampf bedeutet so die Suche nach Perfektionismus? Es muss alles stimmen, es muss alles perfekt sein.
Ja, ich meine, das ist so wie beim Sport, nicht? Leichter Bäm, daneben ist auch vorbei. Ja? Und ich muss ganz präzise in dem Moment den Ton ansetzen, wenn das ganze Orchester anstimmt und kann nicht einen halben Takt später ankommen, weil dann sind wir auseinander. Es ist eine Präzision, die eben mit langem Training zu schaffen ist. Es ist die Verantwortung, auch dem Publikum gegenüber, weil sie sind gekommen, ein Zauber zu hören wahrscheinlich. Ja. Und je berühmter man wird, desto mehr magische Momente will man erleben. Und es kann sein, dass an dem Abend vielleicht geht es mir nicht so ganz gut. Also diese Verantwortung, das Beste zu liefern, gibt natürlich einen extra Druck. Der Adrenalin kann manchmal stören, kann aber was Gutes erschaffen.
Wie haben Sie es dann geschafft, auch die Stimme so zu trainieren und so zu entwickeln, dass sie zwei Oktaven Stimmumfang jetzt haben, oder über zweieinhalb Oktaven Stimmumfang haben? Weil das ging ja los, da hatten Sie eine Oktave Stimmumfang.
Ja, ne? Das ist Training, es ist wirklich Hochleistungssport. Also ich glaube, nicht jeder kann auch jetzt über 4-5 Meter springen. Das ist jedes halbes Jahr, kommt man noch dazu. Wie ich sage, ich habe sehr viel Geld ausgegeben für meine Lehrer. Jede von denen, also 4 Hauptlehrer, die jeweils das Repertoire mich begleiten haben, in dem ich jetzt gewechselt habe, würde man sagen, mein letzter Lehrer hat jetzt so den letzten 10, 15 Jahren Erfolg jetzt geschenkt, so quasi. Aber es ist ein regelmäßiges Arbeiten. Ihr kommt zu all meinen wichtigsten Debüts oder Partiendebüts. Ich repariere oder vorbereite meine Partien so ungefähr ein Jahr voraus und arbeite mit ihm sogar jetzt regelmäßig. Ich meine, manchmal fragt man sich, wieso ein Profi braucht einen Lehrer. Ja, genau. Ja. Aber ich meine, es ist ja genau wie beim Tennisspieler. Auch der Djokovic weiß, wie das geht. Ja? Und auch jeder Fußballspieler weiß, dass der Ball ins Tor rein muss. Ja? Aber da, gleichzeitig hat man einen Trainer, der über die kleinen Defekte vielleicht eine neue Strategie, vielleicht eine neue Gedanken. Also einer, der von der Seite sagt, pass auf, der Weg ist jetzt nicht so ganz richtig. Also aufpassen, weil ich höre mich ganz anders, wie das Publikum mich hört.
Ja? Also, ich weiß, Sie hören sich gar nicht so gerne, weil das im Grunde so, weil sie dann immer gleich kritisch werden, ne, mit sich selber.
Ja,
ne?
Ich mache eine Röntgenaufnahme immer.
Wir hören mal trotzdem mal rein. Das ist 2022. Ich meine, Sie haben es eben gerade gesagt, als Sie es gesehen haben, Europakonzert in dem gelben Kleid, glaube ich. Hören wir mal eben rein, um Ihnen zu Hause auch mal diese besondere Stimme, Mezzosopran, näher zu bringen. Was für eine eindringliche Stimme, eine Klarheit in der Stimme, aber auch sehr, sehr präsent, sehr kraftvoll. Was ist für Sie das Besondere am Mezzosopran?
Das ist die Farbe. Ich glaube, diese Mezzosopran, also wir liegen etwas tiefer. Ich glaube, das als Klang ist auch mehr erdverbunden. Von allem morgens manchmal im Hotelzimmer rufen die an und sagen, das Frühstück jetzt steht vor der Tür und sagen, vielen Dank, Herr Garantscher, Sie oft an mir. Sehr oft sind wir verwechselt. Ich klinge wahrscheinlich morgens wirklich wie ein halber Bass. Aber dafür natürlich ist das als Repertoire viel spannender. Ich meine, als Bubenpartien, die man sehr oft in jüngeren Jahren noch gesungen hat.
Damit haben Sie angefangen, ne?
Genau, damit habe ich angefangen. Das ist ein gewisses Androgene und Mezzo-Farbe hat eben das. Und ich glaube, das als Mezzo-Stimme ist auch eine Lebensvision und auch das Charakter. Ich wollte nie Sopran sein, weil irgendwie diese erste Linie immer die Diva zu sein und diese alle wichtigsten Opernarien zu singen, war mir irgendwie der Druck zu viel. Und ich mag ab und zu den Sopran so unter die Achsel so ein bisschen, anzustoßen und sagen, den hohen C kann ich auch.
Kann auch mal die Böse sein, ne? Kann auch mal die Böse sein in der Oper.
Als Charakterspiel ist es einfach als Mezzosopran viel breiter und viel größere Auswahl, was man machen kann.
Sie haben das neue Album mitgebracht. Nightfalls heißt dieses Album. Es geht um Abendstunden, um Innehalten in diesen Abendstunden, um das auch mal genießen zu können. Haben Sie sich selber so stimmlich da besonders drauf eingestellt? Ist das nochmal eine andere Art von Gesang als auf der Bühne?
Ja, doch. Also gerade bei dieser Platte ist das so die Vision vielleicht. So wie beim Lieder habe ich immer Bilder, aber ich könnte mir so vorstellen. Deswegen ist ja auch die Strukturierung der Stücke von groß aufs immer kleiner. Mhm. So dass man, wenn man von der Arbeit oder von dem Tag nach Hause gekommen ist, macht man erstmal die Tür zu und dann ist auch der Tageslärm so ganz, ganz groß. Da haben wir auch großes Orchesterstück dazu. Und so langsam, langsam wird der Tag ruhiger, der Abend wird noch was gegessen. Und da ich sehr viel reise, habe ich mir natürlich gedacht, dass vielleicht diese Abendstunden in Deutschland oder in Japan oder in Argentinien oder in Italien halt etwas anders immer ist. Ja, weil der Tageslärm am Abend draußen ja in Spanien ist anders als in Lettland natürlich. Ja, durch die Kälte, durch die Temperatur. Der Menschen. Und irgendwie wollten wir durch diese vielen Variationen und Farben, verschiedene Instrumenten, zusammengesetzte Stücke einfach einen Ausklang des Tages schaffen und dann halt mit einem ganz, ganz typischen lettischen Lied in Schlaf einsteigen.
Ja, das kleine lettische Volkslied, Schlaflied, genau. Wie Sie es nennen, werden wir gleich noch mal so ein bisschen von Ihnen auch hören, kurz angesungen. Albrecht Mayer mit der Oboe ist auch dabei. Mhm. Oboe kann man sich ja gut vorstellen, für den Abend so in den Abend hinein zu schwappen. So. Haben Sie das danach so die Lieder auch ausgesucht, die Sie singen, die so unterschiedliche Kulturbereiche des Abends abdecken?
Ja, sicher, weil von allem, es gibt ja wie beim Brahms-Wiegenlied, ich glaube, jeder kennt es, wahrscheinlich nicht jeder weiß, dass er tatsächlich Brahms ist, ja, aber diese Melodie angesungen und sagt, irgendwo habe ich das mal gehört. Und dieses Gefühl wollten wir schenken. Und natürlich, man arbeitet bei solchen Platten dann mit Leuten, die man gut kennt, die auch diese Idee oder diese Fantasie, Vorstellung des Abends in diesem Fall übersetzen können, ja, die auch anpassen können an die Launen, an die Atmosphäre irgendwie. Und es ist immer schön, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die Lust haben, mal nicht so typisch Opera oder typisch Klassik.
Brahms Wiegenlied. Ich muss jetzt gestehen, wo Sie sagen, hat man schon mal gehört. Können Sie es mal anbrummen? Ich habe es wirklich nicht im Kopf.
Ich auch nicht.
So, das kann ja mal passieren. Das ist der Charme einer Live-Sendung. Aber das andere, das werden wir vielleicht gleich noch mal eruieren. Aber das andere, dieses Lettische, das werden Sie uns gleich noch mal ansingen. Aber vorher gucken wir mal an die Oper in Kiel. Dorothea Foscherau hat da eine der wichtigsten Akteurinnen getroffen.
Wenn sich im Kieler Opernhaus der Vorhang lüftet, bleibt eine Stimme hinter den Kulissen. Versteckt in der Dunkelheit. Und doch so entscheidend für den Erfolg. Luz Riveros-Vitar, die Souffleuse. Sie kennt jeden Ton, jeden Rhythmus, weiß, wer wo und wann auf der Bühne steht und seinen Einsatz hat.
Jeder hat seine Bedürfnisse, die Sänger. Jeder braucht jetzt etwas anderes. Es gibt Sänger, die brauchen den ganzen Satz. Andere brauchen nur ein Vokal und die wissen das schon. Andere brauchen erst ein Wort und das ist immer anders.
Ihre Arbeit beginnt lange vor der Premiere. Schon bei den ersten Proben ist sie dabei. Hier die Buddenbrooks. Die Szene: Hanno nimmt Abschied von seiner geliebten Tante.
Dass da es mich ruft.
Luz singt immer mindestens einen Takt voraus. Gerade bei den ersten Proben sind viele Sänger noch nicht so textsicher oder mit ganz anderen Dingen beschäftigt als singen. Die Souffleuse sorgt dafür, dass Text und Timing trotzdem stimmen.
Wir hatten das vorher, wo muss ich jetzt mit dieser riesigen Theorbe hin? Wie komme ich schnell von A nach B? Und in diesen Momenten hilft es natürlich wahnsinnig, wenn einem jemand ein Stichwort geben kann, damit man in der Rolle und in der Szene bleiben kann.
Zu den Aufgaben einer Soufflöse gehören auch Textarbeit, Aussprache, Abläufe im 1:1. Und weil die Opernwelt nun mal sehr international ist, hilft eine Chilenin einer Französin in Deutschland eben bei ihrem Italienisch. Ganz normal, oder?
Ja, das kann noch mehr. Perdoni, perdoni, veda, ja.
Perdoni,
veda,
ja. Io non tengo rossetto.
Non tengo rossetto.
Diese Trockenübungen machen später auf der Bühne den Kopf frei. Nur wenn die Basis sitzt, können beim Auftritt auch Top-Leistungen abgerufen werden. Wie es ist, als Sängerin auf der Bühne zu stehen, weiß Luz aus eigener Erfahrung. 30 Jahre lang war sie selbst als Solistin und im Chor tätig.
Batti, batti, o bel masetto, la tua povera zerlina.
Das häufige Singen wurde ihr irgendwann zu viel. Da kam ihr das Soufflieren gerade recht. Doch es gibt auch ein Aber.
Das war für mich ein bisschen ein Trauerprozess, weil ich dachte, oh, jetzt bin ich hier hinter der Bühne, bekomme ich keinen Applaus, keine richtige Anerkennung. Du bist versteckt, hast du viel gemacht, aber kein Mensch sieht das oder mindestens manchmal fühle ich das so. Das ist doch schwierig.
Die Wertschätzung ihrer Kollegen aber gleicht das wieder aus. Für sie ist Luz ein absoluter Anker. Gerade durch ihre berufliche Vergangenheit. Atemtechnik, Mimik, das Reinfühlen in die Rolle. All das spielt Luz neben der Bühne mit. Und das bringt Sicherheit.
Ich fühle mich wie eine Sängerin, wie eine Dirigent, aber hinter der Bühne. Das ist ganz intim. Ich kann sehr gern 1000-mal die gleiche Oper hören. Und für mich es ist es wie ein Film. Schaue ich diesen Film 10-mal, aber es ist eben immer anders. Und das liebe ich. Ja.
Für die Buddenbrooks hebt sich am 4. Mai zum allerersten Mal der Vorhang in der Kieler Oper. Luz sitzt dahinter und singt still mit.
Und es kam sofort von Elina Gerantscher, wie wichtig ein guter Souffleur, eine gute Souffleuse ist. Tatsächlich. Also ich stelle mir das vor, es kam natürlich in dem Film eben gerade so raus, dass man da wirklich drauf achtet als Sängerin, als Sänger. Aber gucken Sie da ab und zu mal hin und sagen, Mensch, oder hören Sie das einfach so unbewusst?
Also ich muss gestehen, dass mit dem Alter schaue ich da immer öfters hin. Weil es gibt einfach so viele Texte und so viele, vor allem beim Wagner ist der Text so unglaublich schwer für einen Ausländer. Also ich bin eine Ausländerin, die ziemlich gut auf Deutsch sprechen kann, aber sehr oft beim Wagner-Texte ist es ein Zusammenfügen von Worten. Wenn du ein Wort nicht so richtig, dann bist du draußen. Und ab und zu schaue ich doch, dass mir einfach die nächste Phrase etwas hilft. Ja. Der Souffleur ist ja nicht nur der Text, sondern manchmal ist es wirklich, ersetzt sogar den Dirigenten, weil manchmal die Proben sind ohne Orchesterproben, Vorstellungen. Und wir gehen da raus und der Dirigent ist beschäftigt mit dem Orchester, mit dem Chor, komplizierte Sachen. Und der Souffleur gibt sogar die Einsätze auch für einzelne Sänger. Also es ist wirklich ein Doppelspiel. Und so richtig recht und hörbar den Text serviert zu bekommen, ist eine Kunst.
Mhm, toll. Übrigens, das mit dem Deutschsprechen kann ich mal eben aufgreifen. Erstes Engagement von Ihnen, aus Lettland gekommen und dann viel ausgebildet, studiert und so weiter. Erstes Engagement war in Thüringen und da haben Sie Deutsch gelernt mit deutschen Talkshows.
Ja,
so ne? Also nachmittags genau. Immer so die Talkshows geguckt, also nicht sowas hier, sondern so diese einfachen Talkshows
Alltagsthemen, nachmittags. Ne? Ja.
So Alltagsthemen.
Beziehungen und so weiter.
Ja. Und jetzt wollen wir mal Lettisch lernen. Ein bisschen. Übrigens, ich möchte das noch mal eben aufgreifen, das Schlaflied von Brahms, Wiegenlied. Guten Abend, gute Nacht. Da, da, di, da.
Nächstes Mal im Duett.
Ja, nächstes Mal im Duett. Da kommen wir ganz groß raus mit. Und jetzt aber lieber doch noch mal solo. Ich habe mir das noch mal aufgeschrieben. Das heißt Aya Susu Laza Berni.
Fast. Also da müssen wir noch ein bisschen arbeiten auf das Lettisch.
Gerne. Sagen Sie, wie heißt es richtig?
Aya Juju Lace Berni.
Also fast.
Fast.
Fast, fast kann man sagen. Was bedeutet das?
Ja, also Aya, Kinder von kleinem Bär, also kleine Bärchen. So ist das, ist ein Lied, also wirklich jeder Letter kennt es. Entweder eine Brummstimme, das ist ohne den Text. In Brummstimme habe ich meistens meinen Kindern es vorgesungen, weil da kannst du 20 Mal wiederholen.
Bevor Sie das alles erzählen, ja, genau, das erzählen wir gleich. Genau. Jetzt singen Sie doch bitte einmal. Also einmal kurz. Sie können nicht, fühlen Sie sich frei.
Lettischunterricht. Also es geht so. Aia jujula ciaberni, aia juju, peccai nami caignami juju, peccai nami caignami juju. Und so geht's weiter. Und es erzählt über den kleinen Bärchen, der soll schlafen, weil die Mutter ist ins Wald gegangen, Bären zu sammeln. Und sie bringt ihn zurück. Und wenn der Bär jetzt schläft die ganze Nacht, so kriegt er am nächsten Tag
das ganz wieder süß. Zurück. Die Mutterbär ist in den Wald gegangen, um Bären zu sammeln. Mhm. Ist sie in Deutschland?
Oh mein Gott. Ist schon wieder.
Wir haben es heute mit der Sprache hier.
Ich weiß.
Sag mal, was verbinden Sie selber mit diesem Lied?
Erinnerungen. Das sind Erinnerungen von meiner Großmutter, die mir es vorgesungen hat. Ich bin noch damals aufs Lande vor allem groß geworden, ohne Radio, ohne Fernseher. Und der Kind will halt mal gekuschelt werden. Oder ich selber, wenn ich nach der Vorstellung zurückgekommen bin und die Kinder haben natürlich gespürt, dass ich zu Hause bin, die habe ich dann einfach in Schlaf eingesummt. Ja? Also wie gesagt, ohne Text, 20 Mal die gleiche Melodie wiederholt. Aber sogar jetzt, wo meine Kinder 12 und 10, manchmal kommen dieses Großmädchen zu mir, ja, und dann summe ich so ein bisschen und es ist so ein Verbindungsgefühl, unglaublich warmes und häusliches irgendwie und so ganz, ganz nah seiendes. Und ich wollte, damit ist auch die Platte, hat sich aufgehört, weil man wirklich auch mit dieser Brummstimme ohne Text, hoffentlich können die Leute tatsächlich dann in den Schlafwelt, also in diesen Traumland irgendwie einsteigen.
Das ist das letzte Lied auf dem Album Nightfalls. Das ist das letzte Lied. Hat sich eigentlich Ihr Blick auf Ihre eigene Karriere durch die Kinder, auch durch die Familie verändert?
Ja, von allen jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, in den letzten 3-4 Jahren, natürlich durch den Covid, waren wir sehr verwöhnt, weil wir auf einmal sehr intensiv und sehr viel zu Hause waren. Und wenn man dann aussteigt in diesen Wahnsinnsrad, ja, wo man jeden Tag fast in anderem Land ist und anderem Hotel, auf einmal ist man dann zu Hause und dann fängt man zu fragen, warum muss ich denn eigentlich so oft weg? Und da meine Kinder jetzt älter geworden sind und setzen mit dem Ich-Sein und mit der Welt auseinander. Natürlich fällt mir ungeheuerlich dieses Kontakt über sehr vielen Sachen so Auge ins Auge zu reden. Ja? Und einfach auch die Intonationen oder Gesichtsausdrücke zu sehen
die
und
Wärme
denen zu helfen.
Spüren
genau.
Auch, ne?
Und deswegen frage ich mich manchmal tatsächlich, also Gott sei Dank, dass ich Familie habe und Gott sei Dank, dass ich Kinder habe, weil eigentlich ist dieser Beruf sehr, sehr einsam. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die 2 Wochen in Mailand bin und weg von zu Hause und sie gehen zu Semana Santa in Spanien zum Beispiel, ja, oder jetzt explodiert alles in Lettland, die Flieder blühen und die gehen dann ins Wald und sammeln diese Waldknoblauchblätter, ich weiß nicht, wie das heißt hier in Deutschland, und dann schreibt sie mir, Mami, vermissen wir dich, also dann frage ich mich, warum bin ich hier und nicht zu Hause?
Ja. Semana Santa haben Sie gerade gesagt, weil das ist eben vor Ostern, diese heilige Woche im Grunde. Ja. Und Sie leben ja auch zumindest größtenteils in Malaga. Ne? Mhm. Weil Ihnen Nachwuchsarbeit auch sehr am Herzen liegt, hat sich Shugar Kasilav einmal das Hamburger Opernstudio angesehen und dabei wirklich viel erfahren, was junge Sängerinnen und Sänger so abwägen müssen.
Florian Panzieri ist Tenor. Er kommt aus London, lebt jetzt aber in Hamburg, um hier mit Hilfe des Opernstudios der Hamburger Staatsoper den Sprung auf die großen Bühnen zu schaffen und seine Laufbahn nachhaltig zu planen. Unser Instinkt ist, zu allen Angeboten Ja zu sagen. Nimm das Geld, die Sicherheit, ergreif die Möglichkeiten. Aber bei jungen Sängern braucht die Stimme Zeit, sich zu entwickeln und zu verändern. Ich bin 28 und sollte darum nicht die Rolle eines 50-jährigen Mannes singen, der aus dem Krieg zurückkehrt. Aber diese Rollen werden dir manchmal angeboten. Die Industrie ist schnelllebig, jeder mag einen jungen, neuen Sänger. Aber wir brauchen...
Ja, Zeit und Geduld.
Dieser Enthusiasmus muss ich spüren. So lass uns sagen, du hörst jetzt. Ready, and.
Wie schön ist die Prinzessin Salome heute.
Ja. Gut.
Unterricht beim berühmten Bariton Bo Skorfus. Der Däne ist seit vielen Jahren auf den großen Bühnen Europas heimisch.
Wo ich angefangen habe, dann gab es nicht diesen Konkurrenzdruck, die es jetzt gibt. Da war auch der eiserne Vorhang zu, das muss man sagen. Und wir haben nicht die ganzen tollen Sängern, die aus Osten, die sind nicht zu uns gekommen damals. Und jetzt ist es natürlich ein Riesenmarkt. Und ich bin heilfroh, dass ich heute nicht anfangen muss. Das muss ich ehrlich sagen.
Ist die Prinzessin Salome heute Abend.
Für diesen Konkurrenzkampf werden die Nachwuchssänger hier fit gemacht. Die Sopranistin Gabriele Rossmanit leitet das Opernstudio.
Wir sind wie so ein Scharnier zwischen Hochschulausbildung und Profikarriere. Und die haben die Chance, bei uns auf der Bühne sich zu beweisen. Aber sie springen quasi in warmes Wasser und nicht kaltes Wasser, weil wir dabei sind und vorher und hinterher betreuen. Und das ist, man ist nicht so alleine gelassen, wenn man im Opernstudio ist.
Singen ist 95% Psychologie und 5% Körper. Das ist ein bisschen ein Witz, aber es gibt ein Buch, das viele Athleten lesen, Das innere Spiel beim Tennis. Da steht, dass die Psyche den Körper in einer Art und Weise beeinflusst, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und das stimmt auch beim Singen.
Affects the body in ways that we can't even begin to fathom. And that is just as true in singing.
Abends in der Maske der Staatsoper verwandelt sich Florian Panzieri in einen Minister des alten China. Er singt in der Oper Turandot. Es spielt in Beijing in China. Ein unbekannter Prinz versucht, die drei Rätsel der Prinzessin des Landes zu lösen. Wer die Rätsel löst, bekommt ihre Hand und darf sie heiraten. Und am Schluss gibt es eine Überraschung, aber die verrate ich nicht. Und dann ist Florian Panzieri da, auf der großen Opernbühne. Die Musik beginnt und mit ihr der Zauber, für den er all das auf sich nimmt.
Fand ich sehr interessant, was da alles an Themen angesprochen wurde. Auch so diese Konkurrenz unter Sängerinnen und Sängern. Wobei Sie mir eben gerade gesagt haben, so bevor der eiserne Vorhang fiel, also vor 89, vor 90, da hatten wir auch noch im Grunde viel, viel, viel mehr Tenöre.
Also ich fände es im Allgemeinen war irgendwie viel mehr Stars. Nicht nur ein einzelner Sänger, der jetzt so der Weltbeste ist, sondern es waren mehrere. Ja, wenn man so überlegt über die drei Tenöre, die gleichzeitig gesungen haben, da waren noch mehrere andere. Ja, Domingo Carreras und Pavarotti, da war Taka, da war Bergonzi noch, da war Di Stefano, da waren, also es waren mehrere. Eine größer, eine weniger, ja, Bergonzi und so weiter. Also es waren Stimmen, die gleichzeitig mehr oder weniger im Laufe von 15, 20 Jahren die Leading-Tenöre waren. Und irgendwie hat es mit der Zeit dann sich so reduziert. Nicht nur bei Tenören, sondern in allgemeinen Stimmen. Ja. Vorher, wenn man überlegt, war es ja auch genauso, war die Simeonato, die Christa Ludwig, die Cheryl Verrett, die Merlin Horn. Also sehr, sehr viele. Und jetzt irgendwie hat man, man sieht es auch sehr oft bei Opernaufführungen oder bei Festivals oder so, es wird das dann auf einzelne Personen irgendwie konzentriert und reduziert. Ich frage mich auch, wieso das ist.
Die Welt lechzt nach Stars. Immer.
Ja, ich glaube, das ist so die Schnellaufmerksamkeitskultur irgendwie. Dieses Instagram overnight, ja, aber ein richtiger Star wird halt nicht über eine Nacht oder man muss dann auch diesen Großzug erfüllen für ein Superstardom. Diese Karriere muss dann mehr als 15 Jahre dann dauern.
Sie machen mit Ihrem Mann gemeinsam auch ein Nachwuchsprogramm, einen Nachwuchswettbewerb mit Karel Marc Chihon, genau. Ihr Mann. So, auch eine interessante Geschichte. Sie haben sich mal kennengelernt bei einer Aufführung und haben sich ins Gesicht gesehen und wussten, das ist es. Ne?
So. Ja, ich habe ihm Hand gegeben bei der Begrüßung und habe mir gedacht, so einen Mann könnte ich heiraten.
So, ja. Hat er gemacht. Genau. Hat er gemacht. Nee, pass auf, wir wollen jetzt aber auf den Wettbewerb kommen. Zukunftsstimme heißt das, oder Zukunftsstimmen. Nach welchen Kriterien gehen Sie da vor?
Also es geht tatsächlich die Stimme voraus, aber auch das Potenzial, was mit der Stimme eventuell machen könnte. Mhm. Ich oder auch der Betrieb. Ja? Man sieht manchmal, dass wunderschöne große Stimmen leider sich wahnsinnig schnell verbrennen. Und wir sehen auch, dass die jungen Leute sehr wenig Ahnung haben, was passiert zwischen der Schulbank und dann dem ersten Engagement. Wie sie sich zum Vorsingen gehen, welches Repertoire. Sind manche Sänger, die bereit sind, in großen Häusern die B-Partien zu singen, sich weiterentwickeln und dann starten? Sind manche, die sollen die ersten Partien in kleinerem Haus schon singen, weil die Erfahrung, manche müssen ins Studium, manche müssen erstmals Masters machen. Ja? Und sehr viel, die Leute werden verlockt mit Aufgaben, die sind noch nicht gereift sind, stimmlich weder auch psychologisch, aber die Stimme ist auch die Psychologie und der Körper und die Vision.
Was der junge Mann eben auch gesagt hat.
Genau, die Planung, also die, die Logistik auch teilweise. Und ich würde gerne mit der Zeit, wenn ich dann selber nicht mehr so singe, eben so eine Plattform aufbauen, wo diesen Stimmen mit Unterstützung von verschiedenen Lehrern, von den Intendanten vielleicht ein Vortrag gegeben wird, so dass sehr viele Fragen einfach auch erklärt werden, wieso und was. Dass man vielleicht sollte nicht von den ersten drei Gagen alles für die Großeltern von Eltern kaufen, sondern schon von Anfang an ein bisschen an die Rainy Days denken. Ja? Dass man sagt, es kann ja sein, dass ich ein Jahr nicht singen kann, darf, soll oder was auch
dann
immer.
Dann habe ich ein bisschen was in der Hinterhand. Das gehört alles dazu, ne?
Genau.
Und du brauchst natürlich auch diese Sicherheit, um dann auf der Bühne auch mit Selbstbewusstsein und Gelassenheit performen zu können.
Ja, sicher, weil ich meine, wir laufen leider sehr schnell außer Bahn durch das Repertoire. Ja, Agent sagt, nein, du musst. Selber vielleicht bist du noch nicht überzeugt, aber sind sogenannten Ja-Sager, die sagen. Und auf einmal durch dieses wahnsinnig schöne Beruf wirst verloren. Mhm. Und irgendwie brauchst du einen, der sagt, pass auf, oder Moment, mir geht's nicht so gut, halbes Jahr aus. Abstand nehmen, ja, habe was in der Tasche, dass ich jetzt meinen Lehrer oder einfach zu Hause entspannt bleiben kann, wieder neu sortieren und wieder weitergehen.
Ja, das weiß man hinterher, weiß man das immer besser, wenn man schon, ne, das ist währenddessen, deswegen ist ja so eine
ich
Plattform.
Ich musste sehr vieles
richtig, ne?
Von alleine lernen, natürlich, aber ich hatte den Vorteil, dass meine Eltern Musiker waren und ich habe eine gewisse Kinderstube mitbekommen von Kindesbein an. Und war vielleicht auf viele Sachen auch besser vorbereitet, weil ich eben von einem Land komme, der sehr arm war. Und wir mussten auch uns durchbrechen und unabhängig bekommen und so weiter.
Darf ich das mal kurz sagen? Sie sind putzen gegangen, um sich den Gesangsunterricht zu verdienen. Dann auch, sind Sie aufgenommen worden beim Studium, haben alles gelassen, keine Party mehr gemacht, gar nichts. Nur noch Studium, nur noch gesungen und nur noch gelernt. Ne? Also Entbehrung noch und nöcher, das ist schon...
Ja, aber ich muss gleichzeitig sagen, ich habe das nie als Opfer gesehen. Und ich glaube, in dem Sinne, wenn man sagt, ach schade, ich kann jetzt nicht ausgehen, weil ich morgen die Stunde zum Singen habe, dann muss man ausgehen und nicht zu der Stunde des Singen gehen. Für mich war das sofort klar, mir das ganz andere ist nicht mehr wert. Das, was ich machen will, ist das Singen. Und die Belohnung, die ich dann von einem erfolgreichen Konzert oder schönen Liedabend habe, ist viel größer.
Belohnung war zum Beispiel auch, dass Sie in Bayreuth gesungen haben. Wagners Parsifal, die Kundry.
Also erstmals, ich muss noch was dazu sagen. Ich hatte einen Kreuzbandriss vorher mir zugefügt. Und das war 3 Wochen vorher, habe ich das operiert bekommen. Und dann sang ich diese Aufführung voll mit Herzmitteln und ich weiß nicht was. Aber die Kollegen waren unglaublich und haben mich einfach aufgenommen und auf den Händen getragen. Ja. Aber ich habe vor 20 Jahren nie gedacht, dass ich Wagner singen werde. Ja.
Als erste Lettin in Bayreuth.
Genau, und noch dazu in Bayreuth und noch dazu Parsifal. Also für mich ist, also da muss ich immer noch mich kneifen, ja, auf sowas. Und es ist aber eine von den Abenden, die ich mein Leben lang nie vergessen werde. Und da gewesen zu sein, für mich jetzt als Sängerin und als ehrgeizige Sängerin, das kann ich auch offen sagen, ja, ist etwas Unbeschreibliches einfach. Und jetzt sagen zu können, dass ich wirklich auch von mir das Maximale ausgeholt habe, von Stimme, ja, von Barock jetzt tatsächlich über Mozart und Belcanto und Romantik und Verismo und jetzt auf Wagner, also mir geht eigentlich nicht. Ich will mich nicht loben, ja, aber wenn ich jetzt etwas mit einer Distanz jetzt schaue oder sowas, da kann ich sagen, die ganze Arbeit jahrelang hat sich gelohnt.
Schön, schön, schön. Wir gehen jetzt in das Bayreuth der Küchen. So was Leckeres. Die Mutter aller Kochshows ist heute am Sonntag dran. Und dann noch mit Spargel, der schon beim Zugucken einfach lecker ist. Rainer Sass.
Servus, grüß Gott, hallo, meine Damen und Herren. Es gibt im Kulinarischen zwei Sachen, die sich sehr, sehr mögen. Das ist grüner Spargel und Lachs. Und ich sage Ihnen, wieso? Weil das eine gebraten wird und das ganz andere ganz schnell gebraten wird. Und dann kommt noch Orange ins Spiel. Ich schneide immer großzügig beim grünen Spargel die Enden ab, weil das ist immer ein bisschen holzig, da kann man machen, was man will. Und ich schäle es auch nicht weiter, sondern gebe es so in eine beschichtete Pfanne. Und dann kommt natürlich immer bei mir ein ganz klein bisschen Zucker, ein ganz klein bisschen Salz dazu. Und als Geschmacksträger wirklich nur so einen ganz kleinen Hauch an Knoblauch. Und Butter war schon drin, jetzt kommt Olivenöl. Und ich sage immer, das ist ein Gericht, das geht aus der Pfanne raus und nachher wieder rein. Das zeige ich jetzt. Die Anbratphase war hier höchstens 2 Minuten. Dadurch bekommt der grüne Spargel so ein bisschen Röstaromen, nimmt so ein bisschen Knoblauch, Butter und Olivenöl auf und kommt dann raus aus der Pfanne. Und jetzt kommt in die Pfanne, hier ist ja jetzt auch ein bisschen Aromatik drin, ganz einfach reduzierter Orangensaft. Dazu kommt einfach gezogene Schale und hier will ich wirklich richtiges Orangenaroma haben, nämlich von der ganzen Orange. Also das rein und jetzt kommt noch ein ganz klein bisschen Olivenöl dazu. Jetzt kommt noch ein bisschen Brühe dazu. Der Spargel kommt jetzt hier wieder rein, also Pfanne rein und raus. Hitze runter, ziehen lassen, Lachs ist dran. Den Lachs bitte als Filet natürlich schneiden lassen und in solcher Größenordnung, damit ich solche Tranchen habe. Gucken Sie sich an, das ist vielleicht einen halben Zentimeter dick und so ganz fein. Die werden nicht gewürzt und nix. Und hier ist eine Pfanne mit vollster Hitze beschichtet und mit so ein ganz klein bisschen geträufelten Olivenöl, also ganz wenig nur. Und da kommen die Dinger wirklich nur so ganz kurz rein, dass sie sich so einmal bewegen, werden gewendet. Da, dann haben Sie so ein bisschen Röstaroma, das sind hier 20 Sekunden. Jetzt kriegt er erst ein bisschen Salz und jetzt kriegt er erst einen Hauch Zucker noch. Und jetzt muss man das Ganze mit dieser Pfanne und diesen Aromen noch mal spielen. Und wenn Sie auf die Uhr geguckt haben, sehen Sie, dass er fertig ist. Da. Und auf einem weiteren Teller verbindet man jetzt grünen Spargel mit dem Lachs und mit ein ganz klein bisschen Panko-Paniermehl, das angeröstet ist. Und Sie kriegen 3 Tipps, ich richte an. Der Lachs muss innen noch so ein ganz klein bisschen glasig sein, also nur kurz wenden, genau wie die größeren Stücke, dann ist er saftig und schön. Der gewürzte Orangensaft muss hinterher diese Konsistenz haben, also nicht so dick und fett, sondern locker und trotzdem elegant. Panko-Mehl wird ganz, ganz vorsichtig in einer beschichteten Pfanne angeröstet. Passt übrigens hervorragend zu Nudeln oder zum Kartoffelgratin. Kochfinale, meine Damen und Herren. Spargel und Lachs auf dem Teller und der Sud darunter. Ein bisschen Brösel, also jetzt abschmecken, frisch am Teller. Ein ganz klein bisschen Olivenöl, ein ganz klein bisschen Zitrone, will ich so einen Hauch. Und ob Sie es glauben oder nicht, ein Hauch Minze obendrauf. Boah! Einen Silvaner aus Franken habe ich im Glas. Das erfreut das Herz. Schönen Abend.
So, und wie ich gerade erfahren habe, gibt es in Lettland einen Fernsehkoch, der sagt am Ende immer, was kann noch besser sein als dies? So, das frage ich mich. Rezept kriegen Sie natürlich online bei uns im Internet unter ndr.de/das. Aber du hast noch eine Frage, oder Sie haben noch eine Frage, Elina.
Ja, genau. Was macht man mit dem abgeschnittenen Teil von Spargel jetzt? Wegwerfen oder?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, eben, also man kann da möglicherweise was Schönes draus basteln. Das ist ja auch.
Basteln? Nein.
Nein, aber sonst vielleicht ein Risotto oder sowas? Oder ein Salat?
Ja, eine Suppe oder sowas einkochen noch, oder? Dass man das Geschmack noch rausholen kann.
Interessieren Sie sich eigentlich für deutschen Fußball?
Muss ich?
Nein, Sie können ehrlich sein. Sie können ehrlich sein.
Nein, also ich war noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen, in einem Fußballmatch, aber mir ist die ganze. ja, Begründung, warum läuten so viele Männer immer dem gleichen Ball hinterher, weiß ich nicht.
Also das werden wir niemals ergründen, aber es macht Spaß. Es ja, macht sehr viel Spaß und macht vor allem auch Spaß mitzufiebern.
Also ein gutes Spiel ist schon was wert.
Und sicher. Ich möchte nämlich was sagen, weil heute Nachmittag oder eben gerade vor wenigen Minuten hat sich die deutsche Fußballmeisterschaft 2023/24 entschieden. Leverkusen ist deutscher Meister, weil die haben nämlich heute Werder Bremen mit 5:0 nach Hause geschickt. Also Leverkusen vorzeitig deutscher Meister. So, internationale Meisterin Elina Garanča heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Elina, Sie sind seit 99, da haben Sie Ihr erstes Engagement gehabt. Das sind jetzt 25 Jahre. Ununterbrochen eine unglaubliche Karriere. Wie lange hält eine Stimme auf diesem Level das durch?
Das sage ich dann in 15 Jahren.
Oh, das wäre aber super, das wäre ja toll.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das kann tatsächlich sehr gut kontrolliert oder beeinflusst, auch wirklich durch richtige Technik. Ja. Und so wie mein Lehrer sagt, man soll aufhören, wenn man es nicht mehr will und nicht, wenn man es nicht mehr kann. Ich habe so ungefähr ins Auge noch so 10 Jahre vielleicht. Das wäre schön. Aber wenn es früher dann vorbei ist, dann ist es halt vorbei. Ich kann auf was zurückschauen.
Haben Sie schon eine Idee, was dann später noch mal kommen könnte? Ich denke da auch so ein bisschen an Ihre Kinder, weil die ja auch so gesanglich so ein bisschen interessiert sind. So
also meine große Tochter will Filmschauspielerin werden und die Kleine will Popsängerin sein.
Sie wollten ja früher auch Schauspielerin sein, also
genau,
insofern passt
also das. Irgendwie hat es dann weitergegeben. Also ich könnte mir vorstellen, ein Studium aufmachen und unterrichten. Macht mir wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Und vielleicht meine kleine Tochter wird dann so berühmt, dass sie wird durch die Welt jetten und ich werde zu Hause die Enkelkinder großziehen.
Sag mal, mehr geht doch gar nicht. Ja, genau. Mehr geht doch. Und damit kommen Sie dann hier aufs Rote Sofa wieder demnächst? Nein, Sie kommen natürlich noch mit weiteren großartigen Karrierestationen aufs Rote Sofa. Jetzt demnächst übrigens ab 16. geht's los, singen Sie in der Mailänder Scala.
Genau.
Auf Ungarisch.
Nein, das ist italienische Geschichte, Cavalleria Rusticana. Dafür aber im Mai. In Napoli,
es ist
singe ich aus Ungarisch.
Morgen ist die bezaubernde Inka Schneider hier und spricht dann mit dem Kollegen und Marktmoderator Jo Hiller. Jetzt die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Tschüss.